Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt aus der Bibel für die Predigt heute kommt aus dem Römerbrief des Paulus, aus dem 15. Kapitel. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht im Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es bei Mose, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum im Psalm 117, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns kommst, dass du zu uns sprichst und wir bitten dich, dass du selber dafür sorgst, dass wir das auch merken und erleben und unser Leben nach dir ausrichten. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wenn man das so hört, dann ist Weihnachten gar nicht mehr weit weg. Zu Weihnachten, meistens Heiligabend, gibt es ja den schönen Brauch, dass Verheißungen gelesen werden, also Versprechungen Gottes aus dem Alten Testament. Und dann mit der Weihnachtsgeschichte wird gelesen, dass diese Versprechungen nicht nur leere Worte sind, sondern dass das passiert ist. Es ist eingetreten, was Gott sagt. Und diese Verbindung von Verheißung und Erfüllung, das ist keine irgendwie moderne Erfindung von jemandem, der sich ganz gute Gedanken über einen Gottesdienst gemacht hat, sondern das hat eigentlich Paulus schon so gemacht. Hier stellt das auch gegenüber. Was lese ich denn im Alten Testament und was passiert denn? Gott ist verlässlich. Er ist und bleibt wahrhaftig. Wir können uns darauf verlassen, was er sagt. Und er zählt auf, wie oft davon schon die Rede ist oder gewesen ist, dass alle, also selbst die Heiden Gott loben, die, die ihn noch gar nicht kennen, das wird passieren, dass sie zu ihm reden, sich freuen, dass sie mit ihm leben dürfen. Die Heiden, sagt Paulus, erleben Gottes Barmherzigkeit. Das hat kein Ende. Das reicht, die Barmherzigkeit Gottes reicht nicht nur für sein Volk Israel, es reicht für die Heiden, reicht sogar bis in die Heide. Vorher gab es in dem Römerbrief eine lange Ausführung zu den vermeintlich Starken und den vermeintlich Schwachen im Glauben. Nach Paulus ist es so, die Schwachen, die sehen das sehr eng mit ihrem Glauben und kommen schnell in Gewissensnot. Nach dem Motto, wenn ich ein echter Christ sein will, dann muss ich doch oder dann darf ich nicht. Um nichts falsch zu machen, gibt es viele Regeln. Paulus sagt, ihre Regeln müsst ihr nicht unbedingt befolgen, aber ihr sollt euch um sie kümmern. So eng ist Christus nicht. Und das Evangelium ist weit und befreit euch und engt euch nicht ein. Aber wenn es Menschen gibt, die sagen, oh, ich kann das mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung, schreibt Paulus. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Jeder, jede. Also ein echtes Miteinander, nicht nur nebeneinander, ein echtes Miteinander. Das ist natürlich knifflig. Was mache ich denn, wenn der andere so ganz andere Vorstellungen hat als ich? So ganz andere Regeln als ich? Und eben andere dahinterliegende Bedürfnisse hat als ich? In unserer Kirche, da wird jetzt schon lange darüber diskutiert und auch gestritten, wie das denn ist mit der Ordination von Frauen. Oder es geht um die Gender-Diskussion. Was mache ich denn, wenn ich anders unterwegs bin als andere, wenn ich das sogar für falsch halte, was ich von manchen lesen und hören muss? Da wird eine einfache Lösung propagiert: Macht doch euren Kram alleine. Spätestens seit der Reformation ist das eine ganz praktische Lösung. Im Laufe der Jahrhunderte hat die evangelische Kirche das auch schon reichlich genutzt. Manchmal bei Fragen, bei denen wir uns im Nachhinein verwundert am Kopf kratzen. Der Vorteil ist, es gibt eine klare Linie. Es ist festgelegt, diese Antwort ist für uns richtig. So, und die anderen können sehen, was sie machen. Klare Linie jedenfalls bis zur nächsten schwierigen Frage. Der Nachteil ist, was heißt denn Trennung eigentlich? Eigentlich will das ja niemand. Und was bedeutet denn das? Früher war das klar, als es die Kirche noch gar nicht lange gab. Da gab es einen drinnen und einen draußen. Wer nicht in der Kirche ist, der fällt aus dem Heil, der hat keine Chance, mit Gott zu leben. Und dann, als es mehrere Kirchen gab, die allmählich gelernt haben, dass die Barmherzigkeit Gottes in all diesen Kirchen wohnt, was bewirkt denn dann so eine Trennung? Man kann sich aus dem Weg gehen. Aber was heißt denn das noch? Dass man keinen Gottesdienst mehr miteinander feiern kann? Naja, nee, eigentlich nicht. Wir feiern ja ökumenische Gottesdienste. Dass eine Taufe woanders nicht möglich ist? Naja, nee, die akzeptieren wir doch. Dass wir nicht miteinander Abendmahl feiern? Ja, aber wenn wir uns bei einer ganz anderen, bei einem ganz anderen Punkt nicht einigen können, was hat das denn dann mit so einer gewichtigen Frage wie dem Abendmahl zu tun? Paulus sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Der hätte gewiss genug gute Gründe, sich über uns aufzuregen und sich von uns zu trennen. Und das macht er genau nicht. Christus nimmt uns an. Also nur dafür ist er ja auf die Erde gekommen und Mensch geworden. Paulus sagt, so auch ihr. Lebt miteinander, nicht nebeneinander, sondern miteinander und zerfasert euch nicht noch weiter. Das scheint mir schwer zu sein. Die Voraussetzung hat sich ja nicht geändert. Da sind unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Bedürfnisse. Stimmt. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so hilfreich zu klären, was denn nun unbedingt richtig ist, sondern wie wir miteinander beten können. und weiter miteinander singen können oder blasen können. Das ist wahrscheinlich immer noch schwer und da sind wir auf Hilfe angewiesen. Immer wieder gut, das zu erkennen und zu bekennen. Bei Paulus mündet alles in diesen Schlusssatz, in die Bitte: Gott erfülle euch. Und zwar der Gott der Hoffnung, also der, auf den sich hoffen lässt, weil er das auch kann, was ich von ihm erbitte. Und weil er das auch schon oft getan hat. Dieser Gott erfülle euch. Werdet gefüllt, bittet Paulus, mit Freude und Frieden. Beides kommt aus dem Glauben an Gott, den Gott der Hoffnung, der das auch schenken kann und auch tut. Freude über die Nähe und Begleitung von Jesus Christus. Freude über den Frieden, den seine Nähe bringt. Dass ich mit ihm zusammen auch die harten Zeiten durchstehe. Ich mit ihm zusammen und andere mit ihm zusammen auch. Er bringt Frieden in unsere Beziehungen, in unsere ausweglosen Streitereien, wenn wir ihn denn wirken lassen. Also alle miteinander. So schreibt Paulus weiter oder wünscht er weiter, so dass ihr immer reicher werdet. Das ist doch mal ein Wunsch. Reicher an Hoffnung. Was fehlt denn eigentlich noch, wenn ich reich bin an Hoffnung? Wenn ich hoffe, dass er mir beisteht, wenn ich ihn bitte. Wenn ich hoffe, dass er da ist, wenn ich unsagbar traurig bin. Wenn ich hoffe, dass er mich hört, auch wenn ich gar keine Worte mehr habe. Was fehlt denn noch, wenn ich hoffe, dass mein Gott mich hält, wenn meine Kraft nicht mehr ausreicht? Wenn ich am Ende weiß, es geht nichts mehr, aber er ist für mich da. Ihr werdet gefüllt mit diesen Glaubensfrüchten, mit Friede und Freude im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist da selber am Werk. Und da ist dann tatsächlich schon Weihnachten. Wir bekommen Friede und Freude geschenkt, weil wir es von uns selber nicht hinkriegen. Das läuft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Griechischen gibt es ein super Wort für die Kraft, nämlich Dynamis. Und da hört man schon, was da für eine Sprengkraft drin steckt. Gottes Dynamit sprengt euch frei. Frei von euch selbst. Manchmal ist diese Sprengkraft auch zu hören. In großartigen Formulierungen, in alten oder neuen Liedern. Manchmal so treffend und passend zur Melodie, dass man sich ganz dynamisch freisingen kann. Und oft so passend untermalt vom Posaunenchor. Hier schon seit 145 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Da ist manchmal tatsächlich schon was von Gottes Dynamit zu ahnen, wenn alle Ober- und Unterstimmen losbrettern. Ihr transportiert viel von dieser Freude weiter. Und so bleibt der Wunsch Paulus weiterhin derselbe. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der eben viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.